Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und bei uns zu Gast heute Dr. Klaus Reibisch. Hallo Klaus.
Hallo.
Klaus, man hat dich im Café Canapé gehört. Das heißt, es waren Leute von Free FM und du hast da Lesungen gemacht. Ja, wie bist du eigentlich darauf gekommen, Lesungen zu machen? Denn ich habe so mitgekriegt, du bist ein ehemaliger Kollege, du bist ja kein Schauspieler, Klaus.
Nee, ich habe eigentlich studiert in Chemie, in theoretischer Chemie, habe Mathematik, Chemie und Ernährungslehre unterrichtet. Aber ich habe schon in der Schulzeit mich für Literatur interessiert, habe auch an der Universität Philosophievorlesungen gehört und andere Dinge getrieben. Und als ich nach Ulm kam, habe ich Theater gespielt. Und meine Frau, die in zwei Halbprofi-Chören singt, hat Stimmbildung auch gehabt. Und da bin ich auch hingegangen und das hat sich dann so weiterentwickelt. Und da habe ich dann auch Lesungen angefangen zu machen.
Klaus, jetzt muss ich dich ganz kurz aus technischen Gründen unterbrechen, weil irgendwie scheint dieses Mikro nicht zu tun, wenn es dir nichts ausmacht, mal zum anderen zu gehen. Versuchen wir mal, ob es da besser ist, weil das rauscht hier nur. Also so ist es halt, technische Probleme. Jetzt hört man dich super.
Ja, okay. Also das Ganze nochmal von vorne.
Ja, dass man es besser hört. Für die, die es nicht so richtig gehört haben. Danke, Klaus.
Ja, okay. Also ich habe ja in Chemie studiert, habe Mathematik, Chemie, Ernährungslehre an der Falkenburg-Schule unterrichtet, habe mich aber schon während der Schulzeit für Literatur interessiert, habe auch an Uni das fortgeführt und als ich nach Ulm kam, habe ich Theater gespielt. Meine Frau singt in zwei Halbprofi-Chören und macht deshalb auch Stimmbildung. Das habe ich das Gefühl gehabt, tut mir auch gut, das habe ich dann auch gemacht und das hat sich dann weiterentwickelt. Und dann habe ich neben dem, dass ich nochmal Theater gespielt habe, habe ich dann mit den Lesungen angefangen.
Lesungen, das ist ja eine weite Geschichte. Das können eigene Texte sein, das können fremde Texte sein. Mhm. Welche Art sind deine Texte, Klaus?
Also ich lese keine eigenen Texte. Also ich lese in der Regel literarisch sehr anspruchsvolle Texte, die mir auch Spaß machen. Ich muss mich ja mit diesen Texten auseinandersetzen und deshalb müssen sie mir auch gefallen. Und ich suche natürlich so aus, dass eben eine Lesung, die ungefähr 1,5 Stunden dauert, mit einer Pause, dass da ein Spannungsbogen drin ist. Ich stelle zum Beispiel Autoren vor. Ich habe zum Beispiel eine Tschechow-Lesung gemacht. Ich habe eine Tucholsky-Lesung gemacht. Da werde ich später auch noch was draus lesen. Und ich habe auch zu Themenlesungen gemacht, Beziehungen, Essen und habe auch teilweise mit Leuten vom Theater zusammen was produziert. Die haben Musik gemacht, ich habe dazu gelesen.
Also das heißt, es ist immer ein roter Faden drin. Also einerseits Autoren, dann andererseits thematische Sachen und auch ab und zu mal Musik, die da irgendwie eine Rolle spielt, kann man so sagen.
Ja, die Musik einerseits verstärkt sie die Stimmung, die ich gelesen habe. Ich habe auch einmal von Thomas Bernhard aus seiner Autobiografie gelesen, ein Kind, eine sehr schwere Kost. Und da war es auch gut, zwischendurch Musik zu haben, damit man wieder neu starten kann, um das Ganze zu verdauen.
Ja, jetzt muss ich aber noch mal so ein bisschen nachhaken. Wie hat sich denn eigentlich das mit diesen Lesungen ergeben? Irgendwann hast du ja angefangen. Wie kam es dazu?
Also, meine Frau singt in einem Chor. Und es gibt den Totentanz von Distler, ein Musikstück, und dazu wird ein Text gelesen. Und das hat dann ein Flötist gelesen, und das fand ich so grottenschlecht, dass ich dachte, das kann ich wirklich besser.
Der soll bei seinen Flötentönen bleiben.
Und so hat es eigentlich angefangen. Okay. Und dann habe ich später, weil es in der Falkenburg-Schule diesen Kulturmarkt gegeben hat, habe ich da auch mit Lesungen angefangen und hatte dann auch immer also so Zuhörer zwischen 40 und 60.
Das ist ja schon eine ganze Menge. Und von der Falkenburg, da hat sich's dann weiterentwickelt.
Irgendwann. Ja, dann habe ich eben eine Zeit lang konnte man im Podium lesen als Externer. Das habe ich dann auch so 5-6 Mal gemacht. Und das geht jetzt leider nicht mehr, weil das Theater das Podium selber absolut bespielt, sodass man als Externer nicht da rankommt. Habe allerdings mit Leuten vom Theater zusammen was gemacht und dann war es eine Theaterveranstaltung und dann ging das wieder.
Dann kann man es wieder machen. Und dann bist du aber so ab und zu auch an anderen Plätzen. Also ist natürlich nicht, was heißt ab und zu, wahrscheinlich in den meisten Fällen an anderen Plätzen. Haus der Begegnung, wo machst du deine Lesungen?
Ich habe einmal im Haus der Begegnung was gemacht. im Café Canapé, habe dann auch mal beim Kunstverein was gelesen und natürlich auch bei vielen Privatveranstaltungen, Geburtstagsfeiern etc.
Kleine Anmerkung zum Café Canapé, immer Kunstverein, das kennen vielleicht viele, aber Café Canapé, wenn man nicht in der Nähe wohnt, wo liegt das, was ist denn das für ein Café,
Klaus? Das ist ein Café in der Weststadt, es wird ehrenamtlich betrieben von der AG Weststadt und die machen jeden Mittwoch irgendeine Kulturveranstaltung. Und deshalb trete ich da auch ab und zu auf. Alle, die da was machen, machen das ehrenamtlich. Und ich werde auch morgen dort eine Edgar Allan Poe-Lesung machen.
Ja, das ist jetzt natürlich gleich eine ganz interessante Sache. Wie wählst du denn eigentlich deine Texte aus? Ein bisschen haben wir es ja schon gehört. Es ist anspruchsvolle Literatur, es sind thematische Sachen, aber das ist ja nicht das Einzige. Also beispielsweise, wenn du jetzt sagst, Edgar Allan Poe morgen, wie bist du auf den gekommen?
Ja, da habe ich schon immer viel gelesen, finde viele Sachen auch spannend. Und es muss eben auch für eine Lesung geeignet sein. Die muss ja praktisch in anderthalb Stunden beendet sein. Also ich kann keinen großen Roman lesen. Ich habe allerdings schon Stücke auch gekürzt. Zum Beispiel habe ich von Dürrenmatt die Panne gelesen. Wenn ich den vollständigen Text gelesen hätte, wäre das ungefähr 2¼ Stunden gewesen. Und dann ist meine Arbeit, das so zu kürzen, dass eigentlich ein Zuhörer das nicht merkt, dass es gekürzt ist. Aber es muss eben dann die Geschichte muss zu Ende sein. Und die Geschichten müssen generell auch irgendeinen Spannungsbogen haben, sodass man dann auch weiter dabei bleibt eben.
Genau, und dass man eben nicht irgendwie den Faden verliert, nicht irgendwie, weil du was weggelassen hast nicht mehr und denkt, wie war das jetzt? Ja, also das ist natürlich schon auch eine Kunst, das so effektiv zu kürzen.
Ja.
Gut, Klaus, ich denke, du könntest jetzt mal ein Stück vorlesen, dass man mal sowas hört und vielleicht nur so ein paar Worte davor oder danach, das spielt ja jetzt mal keine Rolle.
Also ich habe mal eine Lesung gemacht über Essen und in dem Rahmen habe ich auch von Sigrid Lenz was gelesen. Viele wissen ja, dass Sigrid Lenz eben vor kurzem gestorben ist. Und es gibt ja auch einen Lenz-Preis und ist sicher einer der interessantesten deutschen Autoren. Ich lese jetzt ein Stück, was ich etwas gekürzt habe. Kummer mit jütländischen Kaffeetafeln von Sigrid Lenz. Das dauert so ungefähr 8 bis 9 Minuten. Einmal muss ich auch von meinem Kummer sprechen. Von meinem Kummer mit Jütland, dessen Sommerbürger ich seit über 20 Jahren bin. Lange hat Begeisterung ihn niedergehalten, zurückgedrängt. Bei allem schwärmerischen Einverständnis wagte mein Kummer nicht, sich zu Wort zu melden. Er wurde einfach mattgesetzt durch Erlebnisse und Erfahrungen, die mir Jütland als mein behäbiges Sehnsuchtsland erscheinen ließen. Es hilft nichts. Zu stark pocht mein Kummer. Er will raus, will sich nach über 20 Jahren Zurückhaltung Gehör verschaffen. Mein redlicher, oft verschluckter, begründbarer Kummer mit Jütland. Da er einen Namen hat, möchte ich ihn auch gleich preisgeben. Es ist mein Kummer mit der großen jütländischen Kaffeetafel. Schon sehe ich Kopfschütteln, spüre Verwunderung und Nachsicht. Kann, so wird man sich fragen, eine Kaffeetafel Anlass zum Kummer geben? Kann, was so harmlos nach Belebung und schlichter Süße klingt, überhaupt eine Sache sein, von der man Aufhebens machen sollte? Wer so fragt, hatte noch nie das problematische Glück, zu einer original jütländischen Kaffeetafel eingeladen zu werden. Wir hingegen, meine Frau und ich, waren oft dazu eingeladen. Wir haben die legendäre Tafel bisher überlebt und in gelassener Erwartung von Spätschäden möchte ich jedem, der von einer entsprechenden Einladung ereilt wird, akkurat vorstellen, was ihn erwartet, worauf er sich gefasst machen muss. Wir, zugegeben, waren allenfalls auf Gesundheitskaffee und knochentrockene Plätzchen gefasst, als wir zum ersten Mal von unseren Nachbarn zu einer ortsüblichen Kaffeetafel gebeten wurden. So gegen 8:30 Uhr, nach dem Abendbrot. Nach Belieben gestärkt, fanden wir uns bei den Gastgebern zusammen. schwiegen uns, erschöpft von der Tagesarbeit, freundlich an. Die Beredsamen riskierten ein »Jo«, die Geschwätzigen ein »Jo, jo«, ein Ächzen, ein Presslaut, ein Kopfnicken reichten zu umfassender Unterhaltung. Plötzlich zog die Hausfrau die Schiebetüren auf, trat bescheiden zur Seite und gab den Blick frei auf die Kaffeetafel. Und alle im Raum standen auf. Ein Ausziehtisch, von geschontem Damast bedeckt, trug die Kaffeetafel. Kerzen brannten, deren zuckender Schein über das ererbte, perlmuttene Porzellan ebenso lief wie über die dicke Butterschicht der Brötchen, die zu Meerdeckern aufgestockt auf übergroßen Tellern lagen. Die Gastgeberin ließ es sich nicht nehmen, den Kaffee selbst einzuschenken. Kräftigen, stark gebrannten Kaffee. Und wem es aus der Tasse dampfte, der durfte auch gleich probieren. Und auf einmal war ein Seufzen am Tisch, ein Stöhnen. Man seufzte und stöhnte mit geschlossenen Augen, freimütig, anhaltend, die unendliche Wohltat bezeugend, die man heiß im Schlund spürte. Wir seufzten ungeübt mit und nickten zu dem vollständigen Bekenntnissatz, dass doch nichts über eine gute Tasse Kaffee gehe. Dann ein Wink und die schönen Teller mit den gebutterten Brötchen begannen zu kreisen. Sie kreisen immer, die Teller. Niemand entgeht ihrer Forderung, zu nehmen und noch einmal zu nehmen. Wir trennten also die Meerdecker, hoben die halben Rundstücke ab, die so aufeinander lagen, dass auch die Unterseite kräftig Butter annahm. Und es war ein zufriedenes Mahlen und Trinken. Allerdings äugten wir, schon am Ende unserer Möglichkeiten, bestürzt auf die eigenen Teller, auf die stumme Zentrifugalkraft immer neue Brötchen brachte. Nachdem sich einige Gäste gestrafft und das heißt erwartungsvoll aufgesetzt hatten, trug die Hausfrau Platten mit blätterteigartigen Kranzkuchen auf. Die gelblich schimmerten wie ein jütländisches Rapsfeld und gesprenkelt war von überschweren Rosinen. Jeder wusste, was an der Reihe gewesen war. Jeder langte sachlich zu. Wen die rotierende Platte erreichte, der war verurteilt zu nehmen. Mit glänzenden, schorfähnlichen Krümel an den Lippen, die das Wiener Bröt nun einmal gern hinterlässt, stellten Nachbarn kurze Fragen, gaben kurze Antworten. Ich konnte ihnen keine Aufmerksamkeit schenken, da ich angestrengt damit beschäftigt war, die drohend herankreisende Platte abzuwehren. Vergebens. Bei jedem Passieren geriet ein Stück fettigen, leicht gewärmten Kuchens auf meinen Teller und erinnerte mich unerbittlich an die Gesetze der Gastfreundschaft. Dass unser Kaffeedurst unstillbar sei, wurde einfach vorausgesetzt. Schon dampfte die zweite, die dritte Tasse vor jedem Gast. Der Duft Brasiliens erfüllte die jütländische Bauernstube. Mühsam ausatmend signalisierte mir meine Frau ihre Erschöpfung. Ich antwortete mit zur Decke gerichtetem, ergebenem Kälberblick. Hoffend, dass mit dem Wiener Bröt das Ärgste überstanden sei. Doch kaum hatte ich mich zurückgelehnt, als ein Hügel von kränklicher Weiße gebieterisch auf mich zuschwebte. Ein Gletscher, bedeckt mit bräunlichem Moränenschutt, waghalsig verziert mit Kirschen, die dem erstarrten Schaum sanft eingedrückt waren. Die erste Großtorte, der Stolz der Hausfrau, den abzulehnen eine Beleidigung gleichgekommen wäre. Das vorzeitlich anmutende Ungetüm des Genusses wurde in die Mitte der Tafel gestellt. Ein ererbtes Tortenmesser brachte ihm die erste Wunde bei. Und dann wurde jeder namentlich aufgefordert, seinen Teller heranzureichen, zum Empfang kiloschwerer, präzis geschnittener Batzen. Eine ganze Geologie der Gaumenfreude präsentierte sich uns da, und ich wäre in Andacht versunken, wenn Atemnot mir nicht zugesetzt hätte. Plötzlich neigte sich mir mein Nachbar zu, zwinkerte und riet mir, den Teller rasch leer zu essen, da gleich die Napoleonschnitten dran wären. Ein mit Vanillepudding gefülltes Labsal, schön zittrig unter glasiertem Blätterteig. Und kaum hatte der kreisende Teller ihn erreicht, als er mir auch schon zwei Stücke zuschaufelte, jedes so dick wie Tolstois Krieg und Frieden. Von Herzen zugetan, wollte er mir nur die Wartezeit ersparen. Ich aß, ich schwieg und aß. Die Hausfrau trug, nicht ohne kleinen Triumph, gleich zwei Kaffeekannen herein und lobte mehrmals hintereinander ihre neue Kaffeemaschine. Zum Protest zu matt ließ ich mir die fünfte Tasse füllen. Gequält blickte ich zu meiner Frau hinüber. Sie musterte feindselig ihre Napoleonschnitte, stocherte nicht einmal, wenn sie sich überhaupt bewegte, so nur um eine übrig gebliebene Kirsche von der Gletschertorte aufzuspießen. Auf einmal schrak ich auf. Fischer und Bauern begannen gerade, der Tradition entsprechend, einander zu necken, als ich feststellen musste, dass ich nicht mehr gerade sitzen konnte. Die Kaffeetafel zog meine Stirn an. Ich stand auf, stahl mich unter einem Vorwand auf den Hofplatz hinaus, probierte ein paar bange Schritte und blickte verlangend zu unserem Häuschen hinüber. Der Leib kämpfte mit einem geradezu unwirschen Übergewicht. Die Geschmacksnerven jauchzten und hinter den Schläfen summte und zirpte es, als ob alle Telefonleitungen Jütlands dorthin durchliefen. Was da rhythmisch einem Vorschlaghammer in meiner Brust schwang, war ohne Zweifel mein Herz. Was mir einredete, ich könnte in diesem Augenblick georgische Lyrik in einen südjütländischen Dialekt übersetzen, war der Kaffeerausch. Die frische Luft bekam er nicht, ich musste zurück. Der Teller an meinem Platz konnte mein Teller nicht sein, denn ich hatte ihn leer hinterlassen. Und jetzt lastete auf ihm, plätteisengroß, ein naturfarbenes Stück Nusstorte, mit Buttercreme ehrlich angereichert, eine Spezialität der Hausfrau. Ich beäugte das Stück, stach es, schnupste es mit dem Gäbelchen, fragte es ab. Es wollte nichts weiter als bewältigt werden. Ich dachte an Jütlands Hecken, an Holunder, Flieder und Haselnussbüsche und nahm die Nussschnitten an, apathisch und entschlossen zugleich. Wie ein todmatter Koala-Bär, der seine einzige, lebenserhaltende Aufgabe im Eukalyptusblatt sieht, brockte ich die Nusstorte in mich hinein. Mit, sagen wir, abschiednehmendem Blick schaute ich zu meiner Frau hinüber. Sie hatte es aufgegeben, hatte offenbar mit letzter Kraft der Nusstorte die Kuchengabel eingerammt, an deren Stiel jetzt nur noch ein Fähnchen fehlte, das weiße Fähnchen der Kapitulation. Welch ein Zustand! Äußerste Wachheit hielt niederzwingender Trägheit die Balance. Flackernde Aufgekratztheit behauptete sich neben Mühlsteinschwere. Meine Nachbarn beteuerten einander, dass sie sich selten so gut zu Pass gefühlt hätten. Und zum Zeichen ihres Wohlbefindens tischten sie einander Anekdoten auf. Ihre Fürsorglichkeit mobilisierte einen letzten Schub von Lebenswillen. Ich hob den Arm, Mich ritt der Teufel. Hohn und Verzweiflung gaben mir eine Frage ein, über die ich erst später erschrak. Die Frage nämlich, wann kommt denn das Kleingebäck? Ich habe gelesen, dass zu einer jütländischen Kaffeetafel unbedingt Kleingebäck gehört. Überrascht sah die Hausfrau mich an, dankbar und überrascht. Mein Verlangen ehrte sie. Und ehe ich noch begriff, welch eine Falle ich mir selbst gestellt hatte, kreisten Schälchen mit dem berühmten Kleingebäck. Kringel, Schäumchen, Plätzchen, Taler aus Mürbeteig, mit und ohne Schokolade, in verführerischen Variationen, selbst gebacken. »Das war es doch, worauf du gewartet hast«, fragte die Hausfrau. Und ich darauf, »ja, sehnsuchtsvoll gewartet.« Der Kaffee, den ich mir widerstandslos einschenken ließ, war offenbar noch stärker geworden. Eine ölig schimmernde Schwärze. »Glaub mir«, sagte mein Nachbar, »danach wirst du sehr gut schlafen. Wir jedenfalls brauchen das Zeug, um gut zu schlafen.« Kurz vor Mitternacht brachen wir auf. Wohl versehen mit übrig gebliebenen Kuchen und Kleingebäck, für den Fall, dass wir in der Nacht Lust bekämen, etwas zu knabbern. Wortlos schwankten wir heimwärts nach einem Dank, der reichlich polternd ausgefallen war. Zu Hause angekommen, setzten wir uns ins Bett. Sitzend erwarteten wir den Morgen. Beispielhaft ist die Nachbarschaftspraxis in Jütland. Nichts als wohlgemeint sind die Einladungen zu einer jütländischen Kaffeetafel. Wir haben sie überstanden, haben sie bis heute überlebt. Für das bereitwillig gebrachte Schlafopfer reich entschädigt durch Erlebnisse und Erfahrungen, die nur hier möglich sind. Dennoch, schade ist es um jede Einladung, die außer Freude auch Befürchtungen weckt. Aus rechtschaffenem Kummer möchte ich fragen, ob man dem Gast in Jütland, der sich freudig vor einer Kaffeetafel findet, nicht zumindest einen Gang in einer großen rituellen Kuchenschlacht ersparen könnte. Sagen wir, um einen Anfang zu machen, das Kleingebäck. Denn merke, die Besorgtheit um den Gast schließt auch seine Gehfähigkeit beim Nachhauseweg ein.
Dieser Text von Siegfried Lenz über die jütländische Kaffeetafel, der hat mir jetzt wirklich ausgezeichnet gefallen, Klaus. Also ich konnte mir so richtig vorstellen, wie das da abläuft, auch diese Beschreibungen mit diesen schorfartigen Krümeln da oder wenn er diese gletscherartige Torte da beschreibt oder Buttercreme. Also mir ist es, regelrecht schlecht geworden. Also ich kann den Armen da nur bedauern. Also mir hat es wirklich super gefallen, dieser Text.
Also, wenn dir schlecht geworden ist, dann habe ich, glaube ich, es gut vorgelesen. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, das ist ein Beispiel für einen literarisch wirklich guten Text. Und in der Regel lese ich auch eigentlich nur solche Texte. Ich meine, es gibt wirklich gute Literatur, es gibt akzeptable Literatur und dann gibt es natürlich sehr viel schlechte Literatur. Und mich fragen dann auch immer Leute, ja, machen Sie nicht Ihre Texte selber? Und da muss man ehrlicherweise sagen, solche Texte kann ich nicht selber machen. Und es gibt auch nur wenig Leute, die eben solche Texte machen können. Das muss man eben akzeptieren. Genauso wie es eben wirklich ganz tolle Sänger gibt und Sängerinnen. Und dann gibt es natürlich auch viele gute Sängerinnen und Sängerinnen. Und dann gibt es natürlich ganz viele schlechte.
Ja, die dann zu Dieter Bohlen kommen. Okay, Klaus, du hast jetzt gerade von guten, sehr guten Schriftstellern, Autoren geredet. Was sind denn so deine Lieblingsschriftsteller? Tucholsky hast du, glaube ich, schon irgendwann mal genannt, zumindest mir gegenüber. Und Lenz haben wir jetzt gerade gehört.
Also ist wirklich schwer zu sagen, weil ich eben viele eben gut finde. Und Dürrenmatt habe ich gelesen, gefällt mir vieles sehr gut. Das habe ich auch im Abitur als Spezialthema gehabt. Dürrenmatt, dessen Kriminalgeschichten. Und ich habe auch schon einige Male, einmal im Podium, einmal in der Falkenburg-Schule, auch einmal in der Schweiz, im Engadin, also von Dürrenmatt die Panne gelesen. Einfach ein ganz tolles Stück. Und ich finde es auch schade, dass solche Stücke in der Schule nicht behandelt werden, weil sie einfach eingängig sind und weil man auch ohne große Interpretation und geschichtlichen Hintergrund einfach kapieren kann, worum es geht. Und ansonsten Tschechow liebe ich sehr. Nun ist natürlich Tschechow auch gut geeignet für Lesungen, weil er eben viele kurze Geschichten gemacht hat. Ich kann schlecht Tolstoi lesen, weil das immer Romane sind. Seine Spätschriften sind, finde ich allerdings grauslich, weil er da so ein fundamentalistischer Christ geworden ist. Die kann ich nicht lesen.
Okay, ja, welchen Text hören wir denn als nächstes? Jetzt bin ich mal gespannt.
Ja, ich habe ja gerade gesagt, dass ich eben Tschechow sehr gut finde. Ja. Ich habe auch schon 2-3 Mal Tschechow-Lesungen gemacht. Mhm. Und ich lese jetzt aus einer Geschichte nur den Anfang vor. Die ganze Geschichte lese ich morgen, nämlich hier in der Kulturzeit, so ab 10:30 hier im Radio. Und diesen Text finde ich eins der schönsten überhaupt von Tschechow.
Also sozusagen als Appetithäppchen für morgen Abend.
Könnte man auch so sehen.
Okay.
Anton Tschechow, Rothschilds Geige. Das Städtchen war klein, schlimmer als ein Dorf. Und es lebten darin fast nur alte Leute, von denen so selten welche starben, dass es einem beinahe ärgerte. Vom Krankenhaus und vom Gefängnis wurden nur sehr wenig Särge angefordert. Mit einem Wort, die Geschäfte gingen schlecht. Wäre Jakob Iwanow Sargtischler in der Gouvernementsstadt gewesen, er besäße wahrscheinlich sein eigenes Haus und man würde ihn mit Jakob Medvedev anreden. Hier aber, im Städtchen, nannte man ihn einfach Jakob. Und aus irgendeinem Grund hatte er den Spitznamen Bronze. Er lebte arm wie ein einfacher Bauer, in einer kleinen alten Hütte, in der es nur ein einziges Zimmer gab. Und in diesem Zimmer befanden sich er, Marfa, der Ofen, ein Doppelbett, Särge, eine Hobelbank und die ganze Wirtschaft. Jakob zimmerte gute, dauerhafte Särge. Für Bauern und Kleinbürger machte er sie nach seiner eigenen Größe und irrte sich dabei nie, denn es gab niemand, der größer und kräftiger gewesen wäre als er, auch nicht im Gefängnis, obwohl er schon 70 Jahre zählte. Für die Herrschaften und die Frauen aber arbeitete er nach Maß und benutzte dazu eine eiserne Elle. Bestellungen auf Kindersärge nahm er nur sehr ungern entgegen und er baute sie voller Verachtung und ohne Maß zu nehmen. Und jedes Mal, wenn er das Geld für solche Arbeit erhielt, sagte er, offen gestanden, mit Lappalien befasse ich mich nicht gern. Neben seinem Handwerk brachte ihm auch das Geigenspiel noch kleinere Einnahmen. Im Städtchen spielte an den Hochzeiten gewöhnlich ein jüdisches Orchester. Es wurde von dem Verzinner Moissech Iljitsch Sachkes geleitet, der mehr als die Hälfte der Einnahmen für sich beanspruchte. Da Jakob sehr gut Geige spielte, besonders russische Lieder, forderte ihn Sachkes zuweilen auf, in seinem Orchester mitzuspielen, gegen eine Bezahlung von 50 Kopeken pro Tag, die Geschenke der Gäste nicht gerechnet. Wenn Bronze im Orchester saß, dann trat ihm der Schweiß auf die Stirn und sein Gesicht rötete sich. Im Saal war es heiß und es roch nach Knoblauch zum Erbrechen. Die Geige winselte, an seinem rechten Ohr röchelte der Kontrabass, an seinem linken klagte die Flöte, gespielt von einem rothaarigen, hageren Juden, dessen Gesicht von einem ganzen Netz roter und blauer Äderchen überzogen war und der den Namen des berühmten Krösers Rothschild trug. Dieser verdammte Jude brachte es fertig, selbst das heiterste Stück wehmütig zu spielen. Ohne ersichtlichen Grund empfand Jakob allmählich Hass und Verachtung für die Juden, besonders für Rothschild. Er fing an, Händel zu suchen, ihn mit unschönen Worten zu schelten und wollte ihn einmal sogar verprügeln. Rothschild war gekränkt, sah ihn wütend an und sagte, Würde ich Sie nicht wegen Ihres Talents achten, wären Sie schon längst aus dem Fenster geflogen. Darauf weinte er. Bronze wurde deshalb nicht oft eingeladen, sondern nur im äußersten Notfall, wenn einer der Juden fehlte. Jakob war niemals guter Laune, weil er ständig furchtbare Verluste hinnehmen musste. An Sonn- und Feiertagen zu arbeiten war zum Beispiel eine Sünde. Der Montag war ein schwieriger Tag. Und so kamen im Jahr an die 200 Tage zusammen, an denen er notgedrungen mit den Händen im Schoß dasitzen musste. Und was für ein Verlust war das? Feierte jemand in der Stadt seine Hochzeit ohne Musik? Oder wurde Jakob von Sachkes nicht eingeladen? So war das ebenfalls ein Verlust. Der Polizeiinspektor war 2 Jahre krank und siechte dahin. Und Jakob wartete ungeduldig auf seinen Tod. Aber der Inspektor fuhr zur Behandlung in die Gouvernementsstadt und starb dort auch. Das war schon ein Verlust von mindestens 10 Rubel, denn man hätte doch einen teuren Sarg mit Glanzbrokat machen müssen. Die Gedanken an die Verluste quälten Jakob besonders nachts. Er legte die Geige neben sich aufs Bett, und wenn ihm allerlei Unsinn durch den Kopf ging, strich er über die Saiten, die Geige gab im Dunkeln einen Ton von sich, und ihm wurde leichter ums Herz. Am 6. Mai vergangenen Jahres wurde Martha plötzlich krank. Die alte Frau atmete schwer, trank viel Wasser und konnte sich kaum auf den Beinen halten. Trotzdem heizte sie am Morgen selbst den Ofen und holte Wasser. Gegen Abend legte sie sich hin. Jakob spielte den ganzen Tag Geige. Als es völlig dunkel geworden war, nahm er das Büchlein, in das er jeden Tag seine Verluste eintrug, und begann aus Langeweile die Bilanz des Jahres zu ziehen. Er kam auf über 1.000 Rubel. Das erschütterte ihn so, dass er das Rechenbrett auf den Fußboden schleuderte und mit den Füßen stampfte. Dann hob er das Rechenbrett auf, klapperte wieder lange damit und seufzte tief und angestrengt. Sein Gesicht war puterrot und nass von Schweiß. Er dachte daran, dass ihm die verlorenen 1.000 Rubel, hätte er sie auf die Bank legen können, jährlich mindestens 40 Rubel Zinsen eingebracht hätten. Das heißt, auch diese 40 Rubel waren als Verlust zu buchen. Kurz und gut, wie er sich drehte und wendete, überall gab es nur Verluste. Nichts als Verluste. Jakob, rief Martha plötzlich, ich sterbe. Er blickte sich nach seiner Frau um. Ihr Gesicht war rosarot vom Fieber, ungewöhnlich hell und heiter. Bronze, der gewohnt war, ihr Gesicht immer bleich, ängstlich und unglücklich zu sehen, geriet nun in Verwirrung. Es sah ganz so aus, als wollte sie tatsächlich sterben. Und als wäre sie froh, endlich aus dieser Hütte, von den Särgen und von Jakob für immer fortgehen zu können. Sie blickte zur Decke und bewegte die Lippen. Und ihr Gesichtsausdruck war so glückselig, als sähe sie den Tod, ihren Erlöser, und flüsterte mit ihm. Es dämmerte bereits, durchs Fenster konnte man sehen, wie das Morgenrot aufglühte. Als Jakob die Alte anschaute, musste er daran denken, dass er sie wohl das ganze Leben nicht ein einziges Mal liebkost oder bedauert hatte und nie darauf gekommen war, ihr ein Tüchlein zu kaufen oder ihr von einer Hochzeit etwas Süßes mitzubringen. Er hatte sie immer nur angeschrien, über seine Verluste geschimpft und sich mit den Fäusten auf sie gestürzt. Geschlagen hat er sie freilich nie, wohl aber eingeschüchtert. Und sie war jedes Mal vor Schreck ganz starr gewesen. Ja, er hatte ihr nicht einmal erlaubt, Tee zu trinken, weil die Ausgaben ohnehin schon hoch genug waren. Und so trank sie nur heißes Wasser. Da begriff er, weshalb ihr Gesicht jetzt einen so seltsamen, heiteren Ausdruck hatte, und ihm wurde Angst. Hier beende ich die Geschichte.
Die Musik hat so jetzt etwas Melancholisches gehabt und das hat auch so ganz gut zu diesem Text von Tschechow gepasst. Er hat also in mir schon so eine gewisse Melancholie hervorgerufen, gerade so gegen Ende, wo dieser Jakob dann merkt, dass er eigentlich seiner Frau nicht wirklich irgendwann was Gutes getan hat, Klaus.
Sicher so. Und eigentlich hat er in seinem ganzen Leben niemand was Gutes getan. Und es löst sich allerdings ganz zum Schluss auf, wo er dann doch nochmal was Gutes macht. Der Titel kann das vielleicht auch schon eben, im Titel könnte man es schon ahnen, Rothschilds Geige heißt das nämlich. Okay, aber jetzt zu solchen Lesungen. Ich habe eine Tschechow-Lesung gemacht und von Tschechow gibt es natürlich viele so melancholische Geschichten eben auch grausige Geschichten. Und wenn ich dann eine Lesung mache, muss ich natürlich eine Balance haben zwischen Geschichten dieser Art und der Tschechow hat auch sehr humorvolle Geschichten gemacht und das muss halt zueinander passen.
Jetzt gleich eine andere Frage, Klaus, also die zwei Stücke, die du jetzt vorgelesen hast. Was mich da auch sehr beeindruckt hat, war einfach auch dieses Wie du das vorgelesen hast. Ich meine, man kann nicht einfach einen Text runterlesen, dann kann man zum Beispiel die Schwere dieser Torte nicht wirklich erfassen, um das mal so zu sagen, oder das Gesicht dieser sterbenden Frau sich wirklich vorstellen. Wie hast du das gelernt, so, ja, in meinen Augen so eindringlich so irgendwo perfekt zu lesen?
Also einmal ist es natürlich eine lange Ausbildung des ganzen Atemkörpers. Also ich habe eben Glück gehabt. Also meine Frau hat damals eben so also auch Sprechunterricht gehabt bei einer Lokopädin. Das habe ich dann auch gemacht. Die ist dann aus Ulm weg und hat uns dann vermittelt an ihre Lehrerin. Und das war eine ehemalige österreichische Professorin, die an der Hochschule in Wien gelehrt hat und jetzt in Ulm gelebt hat und eben Schüler hat, Schauspieler, Sängerin und so weiter. Und ich habe eben das Glück gehabt, da auch hinzukommen und die hat mich eben sehr gefordert. Und das heißt eben, was die auch immer sagte, also sie müssen erst das Animalische organisieren. Also sie müssen ihren Körper, die Stimme muss im Körper sitzen und dann dürfen sie Kultur machen. Nicht eben so dieses obenhin säuseln, ne, was ja oft auch passiert. Und das ist schon ein längerer Prozess gewesen, der auch zum Teil auch durchaus schmerzvoll ist, weil man ja eben merkt, dass man viele Blockierungen hat. Aber das ist mal das eine. Und das andere ist eben, dass man natürlich auch eben, ja sagen wir mal, von der Sprechfähigkeit, man muss eine gewisse Geläufigkeit haben. Also wie gesagt, einerseits mache ich jeden Tag diese Atemübung, was mir auch sonst gut tut. Und andererseits muss ich natürlich, weil ich eben nicht so viel spreche, ich bin ja kein Schauspieler, der täglich spricht, muss ich auch dann immer meine Sprechübungen machen und manchmal auch schwierige Dinge eben trainieren. Also zum Beispiel so eine Übung, die ich dann mache, ist, also der schreckliche Straßenräuber strüllte auf die strohige Streu der Straße an der Strome Strand. Das könnt ihr ja mal versuchen, das in einer gewissen Geschwindigkeit zu machen. Nicht ganz so einfach. Und dann kommt als drittes natürlich hinzu die Gestaltung. Und da habe ich auch eine Hilfe. Also ich gehe immer noch hin zum Unterricht. Genau wie jeder Schauspieler, der hat ja auch einen Regisseur. Und Leute, die wirklich Lesungen machen, leider gibt es in Ulm das vom Theater nicht. Es gibt natürlich schon auch Schauspieler, die sehr gute Lesungen machen. Die bereiten es natürlich auch intensiv vor. Und die haben auch oft die Hilfe eines Regisseurs, der eben Tipps gibt, wie man was gestalten kann. Und ohne das, denke ich, könnte ich auch nicht so lesen, wie ich lese.
Kleine Zwischenfrage noch. Wie habe ich das jetzt eigentlich mit dem Animalischen zu verstehen? Das ist jetzt gerade so ein bisschen hängen geblieben.
Sorry, ich bin ein bisschen erkältet. Ja, ich denke, dass der Atem muss wirklich im Körper sein und aus diesem tiefen, der tiefe Luftstrom in den Körper, und da heraus kann man eben dann auch gestalten. Und das, ja, das geht nicht so von heute auf morgen. Es ist die Ausbildung, die jeder Sänger, jede Sängerin hat. Und das ist ein längerer Prozess und das braucht man eben, um so eben lesen zu können. Ich bin halt nicht musikalisch genug, als dass ich das auch fürs Singen verwenden könnte. Ich kann mit Überzeugung falsch singen und ich merke das dann zwar schon, aber ich könnte also jetzt nicht einfach gut singen. Und da muss ich meine Grenzen kennen, aber ich denke, beim Lesen gelingt mir eine ganze Menge.
Ja, du bereitest deine Texte also einerseits durch solche Atemübungen vor, auch dass du bei deinem Unterricht Teile vorliest, habe ich das so richtig verstanden?
Ja, und dann eben auch Hinweise kriege, wie ich was zu machen habe oder Vorschläge bekomme und dann wird das erarbeitet.
Also das ist dann schon ein längerer Prozess, bis du jetzt beispielsweise für morgen diese Edgar Allan Poe, morgen ist es, gell?
Ja, ja.
Diese Edgar Allan Poe Texte zusammen hast.
Ja, also einmal muss ich natürlich mir die entsprechenden Texte heraussuchen, die auch passen. Und die für die Zeit passen und die untereinander auch irgendwie einen Sinn machen. Und dann muss ich anfangen, eben diese Texte erstmal zu lesen, dann eben auch einfach rein sprachtechnisch zu lesen. Das muss man einige Male machen, dass es einfach so auf der Zunge liegt, dass es einfach selbstverständlich läuft. Und da muss man gestalten. Und da gibt es natürlich Varianten, nicht? Als Sänger hat man ja viel engere Vorgaben durch die Melodie einfach, ne? Und da muss man natürlich auch gestalten, aber hier hat man mehr Freiheiten und diese muss man nutzen.
Es geht also auch um Pausen, wie betone ich es, wie laut bin ich.
Ja, also Pausen ist ein ganz wichtiges Moment in der Gestaltung.
Und welche Tonlage irgendwo, auch wenn man nicht singt, hat man ja trotzdem eine Tonlage.
Klar. Also ich muss ja verschiedene Personen auch verschieden darstellen. Es muss dem Hörer ja auch deutlich werden, dass da wer da gerade spricht. Das ist nicht immer ganz einfach. Also zum Beispiel in der Panne von Dürrenmatt waren das immerhin 4 Leute. Und da muss natürlich deutlich werden, wer redet da eigentlich im Augenblick.
Also schon eine Herausforderung.
Ja.
Irgendwo, ja, die Sprechweise auch sicher. Was hat der für Eigenarten, lispelt er vielleicht oder solche Dinge, die können ja auch eine Rolle spielen.
Klar. Also ich habe ja auch mal eine Tucholsky-Lesung gemacht, auch im Café Canapé. Und deshalb bin ich auch überhaupt hier, weil dort eine Mitarbeiterin vom Radio Free M war. Und die hat mich dann gefragt, ob ich nicht mal hier die Plattform gestalten möchte. Und jetzt wollte ich eigentlich zum Abschluss noch einen dieser Texte lesen, der dann auch eine ganz andere Art des Textes ist. Und das tue ich jetzt. Und dann können wir dann auch hinter ein paar Fragen beantworten. Also, Kurt Tucholsky. Ein Ehepaar erzählt einen Witz. Herr Panther, wir haben gestern einen so reizenden Witz gehört, den muss ich Ihnen erzählen. Mein Mann kannte ihn schon, aber er ist zu reizend. Also passen Sie auf. Ein Mann: Walter, streu nicht den Tabak auf den Teppich da. Streust ja den ganzen Tabak auf den Teppich. Also ein Wanderer verirrt sich im Gebirge. Also der geht im Gebirge und verirrt sich in den Alpen. Was? In den Dolomiten? Also nicht in den Alpen? Ist ja ganz egal. Also er geht da durch die Nacht und da sieht er ein Licht und er geht gerade auf das Licht zu. Lass mich doch erzählen, das gehört dazu. Geht drauf zu und da ist eine Hütte. Da wohnen 2 Bauersleute drin, ein Bauer und eine Bauersfrau. Der Bauer ist alt und sie ist jung und hübsch. Ja, sie ist jung. Die liegen schon im Bett. Nein, die liegen noch nicht im Bett. Meine Frau kann keine Witze erzählen. Lass mich mal. Du kannst nachher sagen, ob es richtig war. Also nun werde ich das mal erzählen. Also ein Mann wandert durch die Dolomiten und verirrt sich. Da kommt er: Du machst einen ganz verwirrt, so ist der Witz gar nicht. Der Witz ist ganz anders. In den Dolomiten, so ist das. In den Dolomiten wohnt ein Bauer mit seiner jungen Frau und die haben gar nichts mehr zu essen bis zum nächsten Markttag. Haben sie bloß noch eine Konservenbüchse mit Rindfleisch und die sparen sie sich auf. Und da kommt:
Wieso? Das ist ganz richtig. Sei mal still.
Da kommt in der Nacht ein Wandersmann, also da klopft es an die Tür, da steht ein Mann, der hat sich verirrt und der bittet um ein Nachtquartier. Nun haben die aber gar kein Quartier, das heißt, sie haben nur ein Bett, da schlafen sie zu zweit drin.
Wie, Trude, das ist doch Unsinn, das kann sehr nett sein.
Na, ich könnte das nicht. Immer der einen, der im Schlaf strampelt. Also ich könnte das nicht.
Sollst du ja auch gar nicht. Unterbrich mich nicht immer.
Du sagst doch, das wäre nett. Ich finde das nicht nett.
Also,
Walter, die Asche. Kannst du denn nicht den Aschbecher nehmen?
Also, der Wanderer steht da nun in der Hütte. Er trieft vor Regen und er möchte doch da schlafen. Und da sagt ihm der Bauer, er kann ja an dem Bett schlafen, mit der Frau.
Nein, so war das nicht, Walter. Du erzählst es ganz falsch. Dazwischen, zwischen ihm und der Frau, also der Wanderer in der Mitte.
Meinetwegen in der Mitte, das ist doch ganz egal.
Das ist gar nicht egal. Der ganze Witz beruht ja darauf.
Der Witz beruht doch nicht darauf, wo der Mann schläft.
Natürlich beruht er darauf. Wie soll denn der Herr Panther den Witz so verstehen?
Lass mich mal. Ich werde ihm mal erzählen.
Also, der Mann schläft, verstehen Sie, zwischen dem alten Bauern und seiner Frau. Und draußen gewittert es.
Lass mich doch mal. Sie erzählt ihn ganz falsch. Es gewittert erst gar nicht, sondern sie schlafen friedlich ein.
Plötzlich wacht der Bauer auf und sagt zu seiner Frau:
Trude, geh mal ans Telefon, es klingelt.
Nein, also das sagt er natürlich nicht. Der Bauer sagt zu seiner Frau:
Wer ist da? Wer ist am Telefon?
Sag ihm, er soll später nochmal anrufen. Jetzt haben wir keine Zeit.
Ja, nein, ja, häng ab, häng doch ab.
Hat er Ihnen den Witz schon zu Ende erzählt?
Nein, noch nicht.
Na, erzähl doch.
Da sagt der Bauer, ich muss mal raus, nach dem Ziegen sehen. Mir ist's so, als hätten die sich losgemacht. Und dann haben wir morgen keine Milch. Ich will mal sehen, ob die Stalltür auch gut zugeschlossen ist.
Walter, entschuldige, wenn ich unterbreche. Aber Paul sagt, nachher kann er nicht anrufen. Er ruft erst abends an.
Gut, abends.
Also der Bauer, nehmen Sie doch ein bisschen Kaffee. Also der Bauer geht raus und kaum ist er rausgegangen, da stupst die junge Frau.
Ganz falsch, total falsch, doch nicht das erste Mal.
Er geht raus, aber sie stupst erst beim dritten Mal. Der Bauer geht nämlich dreimal raus. Das fand ich so furchtbar komisch. Lass mich mal.
Also der Bauer geht raus, nach der Ziege sehen. Und die Ziege ist da. Und er kommt wieder rein.
Falsch. Er bleibt ganz lange draußen.
Inzwischen sagt die junge Frau zu dem Wanderer,
gar nichts, sagt sie.
Der Bauer kommt rein.
Erst kommt er nicht rein.
Also, der Bauer kommt rein und wie er eine Weile schläft, da fährt er plötzlich aus dem Schlaf hoch und sagt,
ich muss doch mal nach der Ziege sehen und geht wieder raus.
Du hast ja ganz vergessen zu erzählen, dass der Wanderer furchtbaren Hunger hat.
Ja, der Wanderer hat vorher beim Abendbrot gesagt, er hat so furchtbaren Hunger. Und da haben die gesagt, ein bisschen Käse wäre noch da.
Und Milch.
Und Milch. Und es wäre auch noch etwas Fleischkonserve da. Aber die könnten sie ihm nicht geben, weil die eben bis zum nächsten Markttag reichen muss. Und dann sind sie zu Bett gegangen.
Und wie nun der Bauer draußen ist, da stupst sie den,
Also da stupst die Frau den Wanderer in die Seite und sagt, na, keine Spur, aber keine Spur, Walter, das ist doch falsch. Sie sagt doch nicht na.
Natürlich sagt sie na, was soll sie denn sagen?
Sie sagt, jetzt wäre so eine Gelegenheit.
Sie sagt im Gegenteil na und stupst den Wandersmann in die Seite.
Du verdirbst aber auch wirklich jeden Witz, Walter.
Das ist großartig. Ich verderbe jeden Witz. Du verdirbst jeden Witz. Ich verderbe doch nicht jeden Witz. Da sagt die Frau, jetzt lass mich mal den Witz erzählen. Du verkorkst ja die Pointe.
Also jetzt mach mich nicht böse, Trude. Wenn ich einen Witz anfange, will ich ihn auch zu Ende erzählen.
Du hast ihn ja gar nicht angefangen. Ich habe ihn angefangen.
Das ist ganz egal. Jedenfalls will ich die Geschichte zu Ende erzählen. Denn du kannst keine Geschichten erzählen, wenigstens nicht richtig.
Und ich erzähle eben meine Geschichten nach meiner Art und nicht nach deiner. Und wenn es dir nicht passt, dann musst du eben nicht zuhören.
Ich will auch gar nicht zuhören. Ich will sie zu Ende erzählen. Und zwar so, dass Herr Panther einen Genuss von der Geschichte hat.
Wenn du vielleicht glaubst, dass es ein Genuss ist, dir zuzuhören.
Trude?
Nun sagen Sie, Herr Panther, ist das auszuhalten? Und so nervös ist er schon die ganze Woche.
Ich habe...
Du bist...
Deine Unbeherrschtheit.
Gleich wird sie sagen, Komplexe. Deine Mutter nennt es einfach schlechte Erziehung.
Meine Kinderstube...
Wer hat denn die Sache beim Anwalt rückgängig gemacht? Wer denn? Ich vielleicht?
Du hast gebeten, dass die Scheidung nicht... Lüge!
Bumm, Türgeknall rechts, Türgeknall links.
Jetzt sitzt der Herr Panther da mit dem halben Witz. Was hat der Mann zu der jungen Bauersfrau gesagt?
Ja... Das wird man jetzt wohl nicht mehr erfahren, wenn ich jetzt mich so auf die Uhr gucke, Klaus. Wir haben nämlich praktisch keine Zeit mehr. So schnell geht das immer vorbei in der Plattform. Einfach vielleicht noch die nächsten Termine, wann man dich live erleben kann. Morgen und wann noch?
Ja, das ist eben das nächste Mal im Café Canapé. Sonst habe ich live keinen Termin. Es ist eben sehr schade, dass es eben diesen Kulturmarkt in der Falkenbuschel nicht mehr gibt und dass ich auch im Podium nicht mehr auftreten kann. Mal sehen, ob sich noch irgendwas ergibt. Aber in der Regel steht das dann ja auch irgendwie in der Zeitung.
Okay, Klaus, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du da warst. Das war die Plattform auf Radio Free FM mit Dr. Klaus Reibisch und Rudi Arnold. Tschüss, bye bye, macht's gut.
Das war die Free FM Plattform auf der 100.